würde tatsächlich auf dem Intro gerne verzichten und einfach so in die Folge starten.
Oha. Oha, okay, also Stimmung, ja gut. Nicht nur das Ergebnis ist der Tiefpunkt, auch die Stimmung, oder was sagst du?
Weiß ich nicht. Ich bin irgendwie nicht bereit für, okay, für gute Laune.
Was ist denn mit Gato? Haben wir heute irgendwie eine Chance, in der Folge noch so Richtung Europa Ski zu spielen oder so? Oder?
Immer. Das ist gar kein Problem.
Kriegen wir das Ding nach Europa gewendet?
Ja, ist gut, Jungs. Gut, ist schon der erste Lacher jetzt. Trotz schlechter Laune.
Bitter, dass ich damit nur noch Lacher ernte.
Meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert von Holsten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau!
Es ist kompliziert.
Es ist kompliziert. Muchel ist da, Muchel ist am Tiefpunkt. Er ist körperlich anwesend. Ich bin gespannt, was es für eine Folge wird. Aber es wird auf jeden Fall vielleicht eine Folge.
Vielleicht enden wir so, wie Bones letzte Woche aufgehört hat.
Wie war das nochmal?
Seine Akro-Attacke.
Ja, auf 180.
Das hat mir gefallen, als ich es gehört habe.
Uli Hoeneß Gedächtnisrede.
Ja, das war sehr gut. Ja, ganz ehrlich, dann setzt euch doch mal hier und von der Couch ist immer schön gut reden, ne?
Ja.
Und wir machen das ja auch umsonst,
ne? Er der Rudi Völler, ne? Er der Rudi Völler.
Ja. Oh, geil, ja. Kai ist auch da. Du warst vor Ort in Düsseldorf und ist irgendwas zwischen niedergeschlagen und vielleicht doch noch ein Blick in Zukunft. Und ich bin auch da. Ich auch... Indifferent, würde ich sagen, gerade. Bones ist.
Lässt sich entschuldigen.
Frau, Kind. Ja, nun gut. Ich würde sagen, wir ackern uns mal durch die Folge. Es gibt viel zu besprechen, auf jeden Fall. Ich glaube.
Vor allem viel zu ackern.
Richtig, ja, viel zu ackern. Und es könnte dramaturgisch vielleicht in der Saison der Tiefpunkt sein, bevor es dann wieder bergauf geht. Krimi hatte immer sowas. Ne? Kurz vor Ende kommt dann nochmal ein Tiefpunkt, pack, und danach kommt dann das Happy End, damit man sich am Ende auch richtig freuen kann.
Psychologisch gesehen muss ich ganz ehrlich sagen, das nervt mich, dass ich jetzt so negativ sein muss. Ich habe zum ersten Mal seit vielen Monaten so mal ganz kurz auch wieder in den Rückspiegel geguckt in der Tabelle, weil ich finde, die hinteren kommen ja immer näher, die oberen rücken immer weiter weg.
Ja, vorne brauchst du ja auch im Moment nicht schauen.
Und den Gedanken hatte ich nun wirklich ganz lang nicht mehr, aber so, wenn man so weitermacht, ne, dann landest du ja eher auf Platz 7, 8. Wer hatte so einen Gedanken schon mal? Es könnte
ein Beginn von einer Comeback-Märchenstory sein oder... Es könnte so, ich sag mal, so ein Harry Potter Teil 3, 4 sein, wo man die dunklen Wolken sieht und man weiß, er wird immer stärker und stärker, die dunkle Macht. Die dunklen Zeiten kommen zurück und wir steuern in die Scheiße rein.
Und freuen uns jetzt schon mal auf nächstes Jahr Dresden und. Ja. Nee, ich weiß. Und ich weiß ja, dass viele von unseren Hörern den Montag oder den Dienstag, wenn sie unsere Folgen hören, immer viel wieder Kraft aus so einer Folge schöpfen, weil wir dann doch immer versuchen oder viele wieder aufbauen mit unserer doch positiven Art und doch nach vorne schauen. Und ich glaube, ich brauche heute diese Folge auch, um einiges aufzuarbeiten, was da gerade so passiert. Und bin gespannt und freue mich, dass ihr beiden mit dabei seid. Und
wir werden mal sehen, wo wir landen. Erstmal, Kai, du warst vor Ort in Düsseldorf. Ich wollte eigentlich auch dabei sein, habe ich noch letzte Woche gesagt, aber die Frau und das Kind ist nicht rechtzeitig gesund geworden, deswegen habe ich es leider nicht geschafft hinzufahren, rückblickend auch no chance gewesen, da hinzufahren. Ich dachte gerade, sie wären so auf dem aufsteigenden Ast gewesen, aber na, dann kam doch nochmal der Husten und alles. Leider habe ich es dann vorm TV ertragen müssen. Kai, du warst aber da und es ging, wie eine Auswärtsfahrt eigentlich oftmals losgeht, sehr positiv und feuchtfröhlich los, oder?
Ganz kurz einmal unsere Vereinsfarben.
Schwarz-Weiß-Blau, warum?
Nee, nur so.
Ah ja, wieso? Im Video war...
Einfach nur blau-weiß. Ah. In unserer Insta-Story.
Weil schwarz fehlte dann, oder? Naja, weiß ich nicht. Also es ging aber, es war,
Klassiker.
Ich musste auch oft an Muchel denken, weil du ziehst es ja noch krasser immer durch. Und echt ein schönes Gefühl. Freitagmorgen, Dammtorbahnhof.
Freitagmorgen, schönes Gefühl, ja.
Ja, Freitagmorgen am Dammtorbahnhof da zu stehen und schon diese ganzen HSV-Fans dann zu sehen.
Die natürlich clever, Lesson Nummer 1, immer Dammtor einsteigen, nicht Hauptbahnhof, damit man Dammtor schon...
Schön, dass du sagst gerade, du bist ein absoluter Profi. Also wer da noch...
Wie habt ihr das gemacht beim Bahnstreik?
Wie meinst du das?
Die sind gefahren trotzdem.
Nee, es sind trotzdem ein paar Bahnen gefahren.
Ah, okay.
Und dann, wie gerade schon gesagt, immer natürlich Dammtor einsteigen.
Oder Altona, wenn der Zug...
Genau, oder Altona. damit man irgendwie noch eine Chance auf einen Sitzplatz hat. War
im
gar
Bordbistro,
nicht,
ne?
Es gab mehrere Bahnen, genau.
Warte mal ganz kurz, das ist immer so geil, wenn du dann in Altona oder in Dammtor eingestiegen bist und dann am Hauptbahnhof ankommst und der Zug so langsam einrollt.
So,
du siehst schon die genau ersten Gesichter, so die ersten Gesichter, die an der Scheibe so lang quetschen, weil sie versuchen.
Genau so war es, genau so
war's. Und du denkst so, oh ja.
Und alle drin klatschen sich so auf die Schulter, so, ja, yeah, ich bin der HSV-Auswärtsprofi und so. Also es waren echt alle happy, als sie dann am Hauptbahnhof.
Scheiße, haben wir das gerade hier wirklich gedroppt, diese Info?
Ja, aber man muss fairerweise sagen, Dammtor auch so ein krasser Treffpunkt, wo die Hälfte auch gar nicht trotzdem Dammtor einsteigt. Also ich meinte eben, die Fans habe ich schon unten an der Straße gesehen, die treffen sich da, vielleicht mit dem Auto, werden da mit dem Auto eingesammelt oder fahren von da aus zum Hauptbahnhof.
Wenn Hauptbahnhof steht als Treffpunkt, dann wird auch von Hauptbahnhof gefahren.
Genau,
so.
Genau. So. Und naja, also war geil, Speisewagen, die Jungs, alle geil, ey, wirklich so eine ältere Herrengruppe mit einer kleinen Box. Und es wurden wirklich so 3 Stunden lang dann einfach nur am Weltfrauentag wurden dann 3 Stunden lang nur HSV-Songs gespielt. Alle haben sich vollgetankt. Du kommst dann irgendwie auch nicht drum rum auf so einen leeren Magen am Morgen. Du bist irgendwie gefühlt schon 5 Stunden vor Spiel dann der Blatten.
So. Das war tatsächlich am Freitag auch nicht das Schlechteste.
Genau, schöne Hinfahrt. Und dann muss man sagen, Düsseldorf vom Stadion, für die, also, ne, auch mit am besten angebunden. Man kann schön zu Fuß hingehen da. Die Straßenbahn fährt direkt hin. Da es ein Messegelände ist ums Stadion, fährt die Bahn hin. Hat man auch nicht selten und es ist stadtnah. So, ich mag die Merkur Arena gar nicht. Die ist für mich so charakterlos. Mhm. Ja, ich finde dieses Toten-Hosen-Ding ist auch überholt so ein bisschen, obwohl ich die Toten-Hosen eigentlich gar nicht schlecht finde. Und ich muss sagen, Stimmung viel leiser, viel behäbiger als beim HSV. Obwohl die Arena ja von der Größe und weil sie ausverkauft war, sie sich sehr ähnelte. Die HSV-Fans waren gut drauf, die Düsseldorfer-Fans waren zu Beginn mit einer Choreo gut drauf, aber es ist einfach zu leise. Also es hat echt keinen Charme. Und dann stellt sich Düsseldorf, das finde ich ja auch so krass, ne? Stellt sich da, ich meine, Tune wusste wahrscheinlich, ist das Beste, was ich gegen HSV machen kann, mich einfach mit 11 Mann hinten reinstellen und konnte dann, genauso wurde er wahrscheinlich immer hops genommen, aber dann stellt sich diese Düsseldorfer Mannschaft da hinten rein und verteidigt einfach, schießt die Bälle hinten nur raus, destruktiv, wo ich dann auch so als Düsseldorfer Fan mir denken würde, so, was zieht die Mannschaft hier zur Hölle ab, ne? Also sollte
man muss ja aber auch fairerweise sagen, dass die Düsseldorfer Fans relativ selten im Stadion sind. Das Stadion ist sehr, sehr selten ausverkauft.
Absolut.
Sie haben totale Schwierigkeiten, das Stadion voll zu bekommen, also die...
Absolut. Müssen die Karten im wahrsten Sinne des Wortes verschenken.
Genau, verschenken und darauf hoffen, dass so eine Vereine wie der HSV mal eben wieder, weiß nicht, gefühlt 20.000 Fans auf dem Freitagabend mitbringen.
Und das ist wirklich vielen aufgefallen, dass man dann merkt, dass die Bindung der Leute, die dann kommen, die kommen dann so, ich will jetzt auch nicht, weiß ich habe nichts gegen Düsseldorf, ne? Es ist jetzt wirklich echt fast objektiv dargestellt, weil, ne, aber auch keine Randale, keine Aggressivität und so weiter, aber du merkst, die Leute aus der Stadt kommen dann da irgendwie so, um Fußball zu gucken, aber nicht, weil sie den Verein wie die HSV-Fans irgendwie so lieben und hinter dem stehen, so, ne, sondern wie so ein, nicht Theater ist übertrieben, aber ja, und die Stimmung mag ich halt gar nicht beim Fußball, fand ich dann irgendwie ganz komisch und
hat natürlich so ein bisschen Event-Charakter.
Hat, ja, dann muss ich wiederum sagen, das kann ich vorwegnehmen, war halt dann das mauste Event, auf dem ich jemals war. Also wirklich mit Top 1, 2 schlimmste Stadionbesuche ever.
Wäre wahrscheinlich nicht dein Fazit gewesen, hätten wir 4-0 gewonnen.
Ja.
Aber so. Es ging wow. Halt schon direkt los. In der 12. Minute werden wir...
Sorry, Altbier, ich weiß nicht, ob ihr es mögt, ne? Aber ging dann auch los, dann Bier, es gibt, wenn dann nur noch Bier, ich hatte halt schon 100 Bier getrunken, so, was anderes gibt's nicht, außer Altbier noch, ja, und dann, ey, ich mag's gar nicht, also sorry, wer trinkt so dunkles Altbier, also ich habe mir dann normales
geholt, aber... Meins auch nicht.
Abgestanden, boah, harte Kost. Naja.
1-0 gegen sozusagen, werden da überspielt. In der Halbzeit hat.
12. Minute tatsächlich und schon wieder so ein frühes Gegentor.
Ja.
Ich glaube, da sind wir mittlerweile auf Platz 1 der frühen Gegentore.
Ja, und wieder Rückstand.
Und genau. Ich habe es irgendwo in der Statistik gehört und nagelt mich nicht drauf fest. Es kann sein, dass sie falsch ist. Bones ist nicht hier und viele wissen es wahrscheinlich besser. Aber ich habe gehört, dass wir tatsächlich relativ selten oder nur zweimal ein 1-0 oder einen Rückstand wieder aufgeholt haben. In letzter Zeit.
Ja, und das macht doch irgendwie auch Sinn. Und das habe ich ja im letzten Podcast, in der letzten Folge schon gesagt. Ich meine, da wird Van der Bremt pennt für mich da, ganz klar, ja. Also ist überhaupt nicht nah dran, bedrängt nicht hart genug, kriegt dann den Ball zwar durch die Beine, ja, wo man sagen kann, ja. Aber trotzdem, klar, in der Mitte müssen wir auch vor Mann kommen. Sind dann klare individuelle Fehler, Nachlässigkeiten. Für mich Van der Bremt, ein Spieler, der den Unterschied machen soll, ja. Der super, der für mich der qualitativ hochwertigste Spieler ist, ein Riesentalent, ja. Ein Megatransfer, macht im Moment den einzigen Unterschied, dass er eher sein Mismatch ist, ja, also dass er entscheidende Zweikämpfe verliert. Und dann geht mir nicht diese Kette, startet genau da. Du baust einen Gegner doch mental auf, ja. Steffen Baumgart will die Mannschaft mental fit machen, mentale Monster draus machen, will sagen, wir gehen hier mit der frischen Birne rein. Durchs Gegentor ist der Einzige, der mental gut drauf ist, der Gegner.
Und die ganze Halbzeit war ja quasi keine Chance bei uns, keine Chance bei denen. Die haben irgendwie diese eine Chance durch einen Fehler von Van der Bremt, Katterbach in der Mitte jetzt auch nicht gut ausgesehen und sind nicht richtig am Mann dran. Wir waren eigentlich komplett in Überzahl und kriegen da durch 2, 3 Fehler, lass uns da in die Tiefe da einfach ausspielen. Das Gegentor, schwierig, hat auch einfach hart genervt. Danach ist in der Halbzeit auf jeden Fall nicht mehr viel passiert.
Lass mich nur einmal noch dann was herausarbeiten, was wirklich auffällig war. Dass die Mannschaft ja vom Ballbesitz ja klar dominant war. Ja, Düsseldorf hat einfach nur destruktiv die Bälle hinten rausgeschlagen.
Es braucht tatsächlich im Moment nicht mehr.
Genau, und HSV hat eigentlich sich bis zum letzten Drittel Weltklasse dominant durchkombiniert. Und dann war echt krass auffällig, dass wir, sobald wir dann im letzten Viertel waren und mal Reis zum Beispiel, aber Reis fiel es mir extrem auf, ist der nächste, der Topspieler, der im Moment wirklich seiner Form weit hinterherläuft, spielt dann einen Ball nach dem anderen in die Hacken, ja, weil er immer schnell steil spielen will. Da erkenne ich auch, der Unterschied bei Walter war halt, dass wir nochmal, ne, das Hamburger Abendblatt hat es ja heute auch so ein bisschen beschrieben, dass wir da immer nochmal quer spielen wollten, außenrum spielen wollten und Steffen Baumgart hat ja jetzt auch selbst nochmal beschrieben, er will lieber den ersten schnellen Ball in die Box. Er sagt, einfach von der Statistik her, umso öfter der Ball in der Box ist, umso schneller kann ich dann halt auch, oder umso höher ist die Wahrscheinlichkeit dann auch, dass ich mal ein Tor erziele. Und dann hast du gesehen, wie dann überhastet der steile Ball gespielt wurde, aber das Timing gar nicht stimmte. Ja, da wurde sich gegenseitig in die Hacken gespielt oder der Ball ins Ausgeschlagen, weil er zu früh kam und der Spieler noch gar nicht durchgestartet war. Und das frustriert natürlich, weil du denkst so, what the fuck spielt Reis für blinde Pässe? Was spielt er da einen nach dem anderen nicht mal in die Nähe des Mitspielers oder in die Hacken rein? Und da sieht man natürlich noch die alte Walter-Handschrift, ne? Nochmal um Strafraum rum den Gegner in Bewegung bringen, so lange, bis sich eine Lücke ergibt. Und Steffen Baumgart halt mit der komplett anderen Philosophie sofort nach vorne, sofort den ersten Ball in die Box spielen. Und dementsprechend haben sich halt gar keine Torchancen ergeben und
das ist eigentlich schon auch das Fazit. Wir alle haben das Spiel ja gesehen. Also Katterbach hat sich dann noch verletzt, was auch ein bisschen problematisch ist fürs nächste Spiel. Ne, Muheim ist auch verletzt. Haya gelb-rot. Also linker Verteidiger, müssen wir mal gucken, was wir da aufbieten, aber kommen hinterher zu. Dann haben wir die gelb-rote Karte 51. Minute bekommen von Haya und dann noch der Nackenschlag 2-0 in der 63. Und da war eigentlich klar, okay, das Spiel geht jetzt noch eine halbe Stunde und da passiert einmal gar nichts. Und man hat auch gar nicht das Gefühl, dass irgendwas passiert, weil wir 0 Schüsse auf das Tor gemacht haben.
Muss man auch sagen, ich habe ja eben 2 Spieler rausgepickt. Ich glaube, Muchel kommt gleich auch noch mit ein. Der dritte Spieler, Haya, geht eben auch gar nicht, ne? Also ist auch in meinen Augen eine klare individuelle Nachlässigkeit, sich da 2 gelbe Karten zu ziehen.
Total.
Hast du gleich den nächsten Totalausfall und ich weiß nicht, du kommst jetzt wahrscheinlich auch nochmal mit jemandem.
Ich komme mit Robert Glatze, weil ich will nochmal da dran anknüpfen, was du eben meintest, dass bei Baumgart jetzt natürlich von der Taktik her diese Dinger eher, dass er auf Flanken geht, dass er jemanden in der Box haben will. Und jetzt schaut euch hier mal die Heatmap an. Ihr könnt sie nicht sehen, aber hier Gato und Kai können hier raufschauen. Was man hier bei dieser Heatmap von diesem Spiel sieht von Robert Glatzel ist, dass er an einer Stelle ganz besonders nicht war.
In der Box.
Ja. Und so. Dann fliegen die Dinger rein oder werden gar nicht gespielt, weil da keiner steht. Oder wenn sie reinfliegen, dann ins Leere. So, und so haben sich dann natürlich...
Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Steffen Baumgart oder irgendjemand aus dem Trainerstaff-Team zu Glatzel sagt, Digi, du brauchst nicht in der Box stehen. Du kannst überall stehen, aber nicht in der Box, wenn er gerade mit so einen Dingern, dass die Bälle in die Box kommen sollen, mit so einer Taktik spielt. Und da verstehe ich nicht, dass da sind es doch dann die Spieler, die diese Sachen nicht umsetzen, oder verstehen sie das nicht? Oder also sehen vielleicht die Spieler sich auf anderen Positionen, ähnlich wie Benesch, der mit einer Aussage kommt, ja, linken Flügel, das ist jetzt nicht meine Position, und sowas in der Presse auch noch gegen den Trainer schießt. Das sind so Sachen, das verstehe ich nicht. Da muss man die Spieler jetzt wirklich mal in die Pflicht nehmen.
Um mal die Fakten nochmal auf den Tisch zu legen, bevor wir gleich darüber diskutieren, die Bones in die Gruppe geschickt hat. Er hat geschrieben, HSV ist das erste Mal in der zweiten Liga ohne einen Schuss aufs Tor ausgekommen. Was heißt ausgekommen, aber das erste Mal ohne Schuss aufs Tor. Also sie haben Schüsse losgelassen, aber keiner davon ist wirklich tatsächlich auf das Tor gegangen. Das Knappste war, glaube ich, Glatzel, der den da durch die Beine irgendwie verzieht. Zum ersten Mal seit 30 Spielen ohne eigenes Tor. Also das ist schon krass. Das heißt, sie haben die letzten Ligaspiele, ne? Also ich glaube, da war die Relegation, wo wir da auch kein Tor geschossen hatten gegen Stuttgart. Dazwischen, Rückrundentabelle, sind wir nur Elfter. Und wir haben jetzt schon so viele Niederlagen, nämlich 4 Stück, wie in der gesamten Hinrunde, haben 15 Gegentore in 8 Spielen kassiert. Und die Thematik mit dem linken Verteidiger haben wir nicht. Muham verletzt, Katterbach verletzt, Haier gelb-rot. Ich weiß nicht, ob Muham jetzt wiederkommt, irgendwie muss man mal sehen. Keine Ahnung, wie lange der jetzt verletzt ist, aber auch, ich sage jetzt mal, mini-personale Sorgen. Ne? Es geht noch krasser, aber das ist auf jeden Fall erstmal Stand der Dinge. Dann haben wir einen Benesch, der öffentlich gegen den Trainer gepöbelt hat, muss man ja schon irgendwie so sagen, was natürlich nicht geht. Und offensichtlich ja eine Mannschaft, die von unserem Coach Baumgart umgestellt worden ist. Also er hat wahrscheinlich irgendwie 3-4 Sachen verändert, aber genau diese 3-4 Sachen scheinen nicht zu greifen, denn wir spielen uns gar keine Torchancen. Die Spieler sind verwirrt, einige setzen es gefühlt um, einige nicht. So Reis spielt Pässe, der vielleicht gut gemeint ist, und der andere denkt aber noch im alten System. Und unterm Strich hatten wir vielleicht jetzt nicht genug Zeit, irgendwie das zu erlernen, die Mannschaft.
Also ich glaube schon, dass Steffen Baumgart das erkennt und auch sich da in die Pflicht nimmt. Hat er ja selber dann auch bei Sky gesagt, dass er dann auch selber mal was, dann ja selber auch dann Fehler gemacht hat, wenn die Mannschaft verliert. Ich glaube, die werden das auch so ähnlich analysieren wie wir. Aber trotzdem sind wir einfach eine Ebene auf einer anderen Ebene. Ja? Also die Ebene, und das, da sieht man mal, wie positiv die Ebene ist, wenn man davon redet, wir müssen nur an Stellschrauben drehen, die wir jetzt die letzten Wochen haben. Von der sind wir weg. Wir sind jetzt irgendwie schon so bei so einem grundsätzlichen Problem, bei strukturellen Problemen, bei Mentalitätsproblemen. Und da hilft in meinen Augen jetzt nur ein ganz dreckiger, also das Einzige, was da wirklich effektiv am meisten hilft, ist ein Sieg. Ja, du brauchst jetzt einfach irgendwie einen Sieg, um mal wieder ein bisschen so Luft dir zu holen, um die jetzt mal nicht, jetzt ist auch ein bisschen unglücklich, dass wir Sonntag spielen, ja, also die Presse hat jetzt lange, also eine längere Woche gibt es nicht, von Freitag bis Sonntag, ja, da wird jetzt viel geschrieben, da wird jetzt viel Negatives, nicht nur 4 Tage verarbeitet.
Die anderen Mannschaften können wieder für uns spielen, was natürlich mental die Spieler nochmal wieder unter Druck setzt.
Genau so, und da sag ich, du brauchst jetzt einfach am Sonntag einen Sieg, das hilft am meisten, und ich hoffe, dass Steffen Baumgart denen die Mentalität auch vorgibt und sagt, scheißegal, wie wir das holen, haut euch rein, müsst erstmal eure 2 Kämpfe gewinnen und lasst uns dann irgendwie versuchen, nach 90 Minuten irgendwie das Ding 1-0 oder 2-1 zu gewinnen.
Ich habe mich ja tatsächlich gefragt, und ob wir vielleicht die Wurzel des Übels sind, dass wir diejenigen sind, die eigentlich den Spielern diesen Wohlfühlcharakter gegeben haben und geliefert haben, dass sie sich einfach in Hamburg auch zu wohl fühlen und gar nicht diesen Druck kennen oder überhaupt nicht wissen, was es mal heißt, irgendwie Gras zu fressen und sich über Ansagen des Trainers so hinwegsetzen, weil sie ganz genau wissen, es gibt eigentlich keine Konsequenz hier in Hamburg. Das Publikum, und damit meine ich nicht uns als Podcast, sondern allgemein das Publikum in Hamburg und die Fans, was ich auf der einen Seite komplett bewundere und total geil finde, dass man auch hinter der Mannschaft steht, wenn es mal nicht schlecht läuft, also wenn es mal schlecht läuft und sie supportet, und aber ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch ein Grund ist, dass man es zu sehr hat schleifen lassen, dass die Spieler sich zu einfach machen und es eine zu große Wohlfühloase ist hier in Hamburg, dass hier nicht mal Gegenwind kommt von den Fans, dass nicht mal gepfiffen wird, dass nicht mal irgendwie gesagt wird, so Alter, das geht so nicht.
Ja, die Fans, das habe ich ja schon beobachten können, die Spieler mussten nochmal zum Auswärtsblock und haben sich da ein grellendes Five-Konzert abgeholt. Ich glaube ja persönlich, das hilft gar nicht, weil ich glaube, dass die Mannschaft da den Kopf danach einfach noch mehr hängen lässt.
Aber kannst du sie doch auch nicht jedes Mal für sowas, kannst du sie doch auch nicht feiern oder kannst trotzdem applaudieren und sagen, okay, dann beim nächsten Spiel. Ja, ich meine, die so Zecken meine drei, sind mit 10 Punkten vor uns weg.
Absolut. Ich würde meine 3 Lieder, ja, und wenn es Lieder sind, dann verkraften die das auch, aber es gibt eben auch nicht Lieder in der Mannschaft. Ich würde meine 3 Lieder in die Kurve schicken, an den Zaun, sich bespucken und bepöbeln lassen, auch eine halbe Stunde lang, und dann mit den Fans das auch wirklich ausdiskutieren. Und die müssen dann das Feedback weitergeben und im Training vielleicht mal einen aus Frust umgrätschen, ja, weil sie sagen, ey, ich will mir hier den Arsch aufreißen, ich habe keinen Bock, mich nächste Woche wieder an den Zaun zu stellen und bepöbeln zu lassen. Aber ich glaube, manche sind auch verunsichert. Und ehrlich gesagt, warum ich das so sehe, ist, ich will die Spieler nicht in Schutz nehmen, aber selbst Bayern München, wenn es zu viele Systemwechsel hat oder Trainerwechsel hat oder immer wieder mit einer neuen Startaufstellung spielen muss, ja, oder sich von selbst aufstellen, selbst diese Profis, die ja alle nochmal eine viel höhere Qualität haben, schaffen es dann irgendwann, wenn sie verunsichert sind, nicht mehr ein normales Bundesligaspiel zu gewinnen, ja. Und so sehe ich es beim HSV. Ich glaube, die Wurzel des Übels sind jetzt einfach diverse Niederlagen, die Selbstverständnis, Selbstvertrauen entziehen. Und wenn du dann noch einen neuen Coach hast, der neue Impulse reinbringt, dann es funktioniert einfach nicht mehr. Es greift ein Rad nicht mehr in das andere.
Wer ist denn jetzt, ich sag jetzt mal, was hast Schuld? Ne? Also du hast gesagt, vielleicht hast du mal eine neue Debatte aufgemacht, vielleicht gehen die Zuschauer fassen die Mannschaft zu sehr mit Samthänden an. Ich glaube es jetzt auch nicht. Ich glaube, die haben ganz andere Probleme und wollen selber auch erfolgreich sein und so weiter und so fort. Aber ist es denn jetzt die Mannschaft?
Also, ganz kurz, es ist nicht nur die Fans, die mitsamt allgemein, ne, dass die Mannschaft, also von der einen Seite von den Fans auch mit Samthandschuhen angefasst wird, aber eben auch grundsätzlich. Also ich meine, jetzt hast du so ein Spiel und die Mannschaft kriegt erstmal 2 Tage trainingsfrei.
Ja, weißt du, was du meinst? Ist mit der Begründung gewesen, so kriegt man den Kopf frei,
macht mal was Positives. Ja, kriegt mal den Kopf frei, was Jungs, come on.
Ja, was ich gemacht
habe. Du kannst den Kopf auch anders frei kriegen, nämlich Teambuilding machen und kannst an sonstigen machen.
Da habe ich was Geiles, was mir eingefallen ist, habe ich auch meinen Jungs dann gesagt vor Ort, ja. Also, Dienstagmorgen, ich stehe auf dem Platz, Haya kommt auf den Platz, ich sage, hallo, schön, dass du da bist. Lass uns, bevor wir in die Analyse gehen, dreh doch nochmal hier 100 Diagonalsprints die nächsten 2 Stunden und denk dann ganz kurz nochmal über deine Spielzeit nach am letzten gegen Düsseldorf und erklär mir dann danach doch bitte einmal, was du falsch gemacht hast. Das wäre so meine Ansage, dass er dann während der Diagonalsprints eben mal reflektiert, was die Scheiße sollte. Und aber trotzdem muss ich dir sagen, im Moment kann da Pep Guardiola oder Jürgen Klopp stehen. Wenn deine Top-Spieler, ja, und ich nehme sogar noch Heuer Fernandes, gibt es irgendwie auch nicht mehr gefühlt, wenn die wirklich so weit von ihrer Topform entfernt sind, ja, dann bist du
gib ihnen erstmal einen Tag, 2 Tage frei, um den Kopf frei zu kriegen.
Nee, weißt du, sorry, da bin ich nicht anders. Sagen, du kannst natürlich auch sagen, ich stelle jetzt mal ganz anders auf. Alles, was im Moment außer Form ist, kommt mal auf die Bank, ist mir scheißegal, weil Reis und Van der Bremt, die spielen im Moment so weit weg von ihrer Form, die muss ich nicht aufstellen. Setze ich natürlich dann selber in die Schusslinie als Coach und stellst jetzt einfach mal nur die Spieler auf, die bereit sind, sich den Arsch aufzureißen. So.
Würdet ihr denn jetzt Schuldige, habt ihr Schuldige?
Dann die Führungsspieler, ja.
Sind es die Führungsspieler? Ist es die gesamte Mannschaft? Die
gesamte Mannschaft, klar.
Ist es Baumgart vielleicht? Ist er jetzt der Falsche? Hier schreiben ja auch einige
schon. Naja, die Frage ist halt, ob er mit den taktischen Änderungen, die er jetzt, also ich bin wirklich kein Fußballfachmann im Sinne von, dass ich einen A-Trainerschein habe oder eine Bundesligamannschaft trainieren kann. Aber mein laienhaftes Verständnis, wir haben ja unter Walter, uns ist der Erfolg zwar ausgeblieben, aber wir haben jetzt ja nicht total grottig gespielt, sondern wir haben ja die ganze Zeit gesagt, es sind einige Stellschrauben, an denen wir drehen müssen. Mhm. Ne? Und ich hätte jetzt als Laie einfach gesagt, jetzt kommt ein neuer Trainer, du kannst nicht von 0 auf 100 gleich das System so ändern, deinen Stiefel da reindrücken, sondern sagst, okay, das haben wir gerade, das funktioniert nicht. An welchen Stellen muss ich ansetzen und muss die Mannschaft stabilisieren? Du hast einen mit Schonlau, der zurückkommt. Du hast auf jeden Fall in der Abwehr jemanden, Leader, der hier wieder die Qualität mit reinbringt, die vorher natürlich auch gefehlt hat. Und deswegen, und ich glaube, dafür gibt es auch zu viele Fachleute innerhalb dieser Mannschaft, dass du genau weißt, du überforderst die Spieler mit so einem krassen Wechsel jetzt zu sehr oder verunsicherst sie zu sehr, dass du sie nach so langer Zeit mit einem Trainer jetzt in Anführungsstrichen behutsam, und da bin ich natürlich wieder jetzt genau in dem Gegenteil, was ich eben gesagt habe, dass man sie eigentlich nicht mehr so mit Samthandschuhen anfassen muss, aber trotzdem musst du ja ein Gefühl dafür haben, wie die Spieler funktionieren und ticken, dass du es dann diesen kompletten Wechsel machst.
Also heißt der Trainerwechsel mitten in der Saison, also sprich, er wäre vielleicht besser gewesen vor Weihnachten, dass man die Also nach, also jetzt aus der Perspektive jetzt, ne? Ich meine,
genau, aus der Perspektive jetzt, klar.
Noch, okay, geil, dass wir da, dass Walter nochmal eine Chance irgendwie bekommen hat, ja, und so weiter und so fort. Aber wie ist denn eigentlich, was ist, wenn er jetzt die ersten Spiele nicht so gut macht? Was ist denn, was wäre dann der Plan? Dann war er irgendwie zumindest erstmal Polzin. So, und dann ist ja die Frage so, okay, Baumgart kommt, Kai war so ein bisschen so der Meinung, der muss jetzt gerade telefonieren. So, man wurde fast gedrängt, ihn zu verpflichten, weil ganz Hamburg irgendwie gesagt hat, oh mein Gott, du musst ihn verpflichten. I don't know, weiß ich nicht, aber es ist auf je, also momentan klappt es ja nicht, ne? Also momentan, die Ideen vom Baumgart greifen noch nicht. Die Frage ist, wann greifen sie, werden sie überhaupt jemals greifen?
Und ist es nicht jetzt auch schon zu spät, wenn sie greifen würden?
Ja, zu spät jetzt noch nicht, du bist ja noch auf dem dritten Platz, ne? Wenn du jetzt irgendwie, du musst natürlich jetzt 8-9 Spiele, irgendwie 8-9 oder 7-9 gewinnen oder sowas, um irgendwie auch Dritter zu bleiben, glaube ich schon. Aber das ist natürlich machbar, so wenn wir unseren Kader angucken. Es wird.
Hat es da Mannschaften wie Osnabrück, wie Rostock? Sind natürlich jetzt eigentlich auch nicht die schwersten Gegner, gegen die du eigentlich Punkte holen musst, ne? Das sind, also, das Programm wird jetzt nicht leichter.
Das ist korrekt. Es gibt viele, die bei uns geschrieben haben, wo ist Walter? Oder was ist mit Felix Magath, mit dem wäre das nicht passiert? Wie ist da so deine Meinung zu?
Haben Trainer eigentlich auch eine Probezeit?
Ja, wäre eigentlich ganz geil, mal so, ne? So, ah nee, okay, sorry, doch nicht. Und du kriegst nur das eine Monatsgehalt. Ja. 14 Tage Kündigungsfrist, alles gut.
Und einen anderen Trainer haben wir noch auf der Payroll. Nein, das ist der Weg, den wir uns jetzt, den nicht wir uns ausgesucht haben, aber der jetzt ausgewählt worden ist, nämlich nicht mehr mit Walter, nee, nicht Walter, Walter, ja, nicht weiter mit Walter,
Walter, ja.
sondern jetzt mit Steffen Baumgart, und das müssen wir jetzt durchziehen. Und
mich nervt es auch, ehrlich gesagt, als ich immer diese die Messages bekommen habe, ich so dieses dann zurückblicken in die Vergangenheit, und sobald ein oder zweimal natürlich jetzt verloren wird, aber auch drei Spiele in Folge jetzt keine überzeugende Leistung gebracht worden ist, dann immer dieses, ja, und was heißt, früher war alles besser. Ja, was definitiv besser war, wir hatten einfach mehr Torchancen und wir hatten mehr Tore. Wir hatten trotzdem nicht die gewünschten Ergebnisse, und ich glaube, 80% oder darüber noch waren dafür für die Walter-Entlassung, und da kann man dann jetzt nicht sagen, wir wollen aber wieder alles das Rad zurückgedreht haben, oder wir hätten doch mal jemand anders so. Also ich glaube auch, dass man jetzt einfach alle zusammen in die Richtung gehen muss. Ich halte Baumgart ist für keinen schlechten so. Ich bin natürlich jetzt auch nicht so völlig drin, ne? Aber es war eher so mein Wunschkandidat auch. Aber diese ganze Magath-Nummer und auch das.
Nein, da brauchen wir nicht drüber sprechen.
Aber auch was mit Kühne. Wie kann man Magath fordern?
Ja.
Das sehe ich gar nicht. Und er wurde ernsthaft, ich habe echt so ein, zwei Sachen gehört. Es wurden schon ernsthaft Gespräche auch teilweise mit ihm geführt, so. Also jetzt nicht, also.
Mit nicht, Kühne oder mit Magath?
Nee, mit Magath, aber so von gar nicht HSV, die beim HSV angestellt sind, sondern die einfach so hinterm Rücken einfach so mal gesagt haben, okay, so nach dem Motto, ich rufe den mal an und führe mal vor, wo dann auch wahrscheinlich irgendwie dann die HSV-Führung denken muss, so, ey, wo bin ich hier, was ist denn jetzt los? Aber das ist... Das
sind so Zeiten, die hatten wir lange nicht.
Ja, genau, aber das ist jetzt also wieder Wilder Westen, und Magath, also ganz ehrlich, wenn so Kühne, der hat doch irgendwie auch ein bisschen Gehirn, aber dann denke ich doch so, ey, also so Magath.
Man muss ja auch sagen, und Jonas Bolt gerät natürlich jetzt auch immer mehr in die Kritik. Und ja, ich kann manche Sachen davon total nachvollziehen, ne? Aber wie Dan Willu 27 uns schreibt, man sollte jetzt nicht den gleichen Fehler machen wie bei Walter, nämlich Kontinuität statt Aktionismus. Und ja, ich glaube, das kann man
bei,
so mal
sagen. Ja, bei Jonas Bolt, du hattest das letztes Mal ganz schön gesagt, so, er ist eigentlich... Ja, nicht mit das Beste, was uns passieren konnte, aber auf dieser Position würde ich sagen, hat er meines Erachtens eher Erstliganiveau als Zweitliganiveau. Das heißt, auf der Position wird es für mich schwierig zu sein, jemanden zu finden in unserer Situation, der genauso gut ist, weil er den Laden zumindest zusammenhält.
Und das ist natürlich mehr als das, was man immer nur sieht, ne? Also das
richtig.
Ist,
er ist natürlich trotzdem nicht aufgestiegen in den,
genau,
lang ist er, 5-6 Jahren da, und auch vielleicht in meinen Augen die ein oder andere Trainerentscheidung rückblickend jetzt nicht hundertprozentig optimal gewesen. You never know, aber dieses ganze strukturelle und Verein und so, bringt dich, also schießt leider keine Tore, aber da würde ich trotzdem mega einen Haken hintermachen.
Auf jeden Fall.
Und deswegen glaube ich, da muss man auch fragen, wer würde es dann sonst machen? Also zum Beispiel Magath, der hinterlässt sowas von verbrannte Erde. Das ist tschüss, wenn der irgendwie Sportvorstand oder da gibt es ganz wenige. Es wird sicherlich welche geben, die auch irgendwie so gut sind, aber da muss man nun so sagen, Obacht, dass da nicht irgendwie dann jemand kommt, der den HSV wirklich in dunkle Zeiten führt. Aber dennoch glaube ich, und da habe ich letztens vor ein paar Tagen mal drüber nachgedacht, als ich wieder auf dem Weg zur Arbeit war, sind ja immer tausend. Ich war mal am Pauli-Trainingsgelände vorbei, ne? Und das ist ja auch immer mit HSV besprayed und die ganzen Stromkästen ist ja auch immer so 9 von 10 sind HSV und einer ist dann irgendwie immer so mit Pauli und so. Und ich dachte nur so, und da wurde der Gedanke erstmals real. Und ich habe ihn wirklich am Abend, in der Nacht später im Traum auch noch so verarbeitet, habe davon noch geträumt. Und da hat sich es auf einmal real angefühlt. So.
Ich möchte nicht drüber sprechen, echt nicht.
Ich einmal ganz kurz so ganz weg könnte, aber oh mein Gott, ich sage dir, wenn St. Pauli aufsteigt und HSV steigt nicht auf, sei es nur dritter Platz und wir verkacken die Relegation. Also dann wird auch völlig irrational gehandelt, ein Stück weit zu Recht auch, also total emotional, weil dann ist dieser kleine Kackverein auf einmal in der ersten Liga ist vor uns, die machen sich komplett über uns lustig, wir sind zwar die dicken, machen auf dick, also ne, was auf dicke Hose, ne, HSV groß und die haben aber alle Argumente auf ihrer Seite, weil sie einfach Nummer 1 sind und wir sind Nummer 2 ligatechnisch so. Und da glaube ich, dass es dann zum Beispiel auch total schwer sein wird für Jonas Bolt, egal was er macht, wie er es macht, ich glaube, dann ist er auf jeden Fall weg. Und wie krass ist es auch, ich meine, das ist das Business, oder? Aber wie krass ist es jetzt, wenn du so, okay, er hat es eigentlich nicht mehr in der Hand, er kann jetzt die geilsten Sponsoren ranholen, er kann die geilsten Mitarbeiterentscheidungen treffen. So, diese Spieler auf dem, oder auch Baumgart, die müssen halt liefern, ansonsten ist er seinen Job los, so gefühlt zumindest. Ne? Man hat sich schon ein paar Mal gehalten im Sommer, aber sollte Pauli nicht aufsteigen, dann eventuell, aber wenn Pauli aufsteigt, ich glaube auch übrigens, dass dann Baumgart das richtig schwer haben wird zu bleiben. You never know, wer in der Führung ist, aber da meinte Bones, der hat ja noch in der Gruppe geschrieben, da meinte er glaubt, dass Baumgart definitiv bleibt, denn er hat das Argument in der Rückrunde geholt worden zu sein und er hatte keine Zeit. Aber ich glaube trotzdem, wenn Pauli aufsteigt und wir nicht,
dann wird es auf jeden Fall nochmal ein richtiges Tabula Rasa geben und wird nochmal ein richtiger, da wird wieder von Neuanfang gesprochen und da werden Leute aus ihren Löchern kriechen, die schon lange nicht mehr da gewesen wären und dann wird HSV plus
und deswegen glaube ich
aufstellen auch für die erste Liga, heißt es dann, und nicht mehr für Europa. da kriegen wir gerade den Bogen nach Europa. Aufstellen für die erste Liga wird es dann heißen. Und
deswegen glaube ich aber wirklich, dass tatsächlich momentan auch das erste Mal richtig real dunkle Wolken am Himmel sind. Also auch richtig krass so. Also du bist so an so einem Scheidepunkt, wo du sagst, okay, wenn es jetzt normal läuft vielleicht, und ich würde sagen, die Aufstiegschancen sind jetzt vielleicht nicht über 50%, dann wird Tabula Rasa gemacht und dann ist richtig was los. Dann müssen wir hoffen, dass so irgendwie vielleicht doch noch ein, zwei mit Gehirn beim HSV bleiben und nicht alle direkt gefeuert werden und Magath kommt und der 80 Spieler leiht, 90 verkauft, alle erstmal weg, die letzten 5 Jahre was damit zu tun hatten und den Verein im Herzen tragen und irgendwie alles neu und dann kommen die, ich sage jetzt mal, Wüstefels und Jansen dieser Welt irgendwie. Und das ist, glaube ich, dann schwierig. Es gibt natürlich auch noch das Szenario, was wir ganz am Anfang meinten, so, okay, jetzt reißen sich mal alle zusammen und es wird irgendwie doch ein Weg gefunden, dass wir da noch hochgehen. Aber es ist auf jeden Fall
die Luft wird dünner.
Ja, und zwar ist es nicht, ja, und es ist einfach dieses krasse exponentielle, weil Pauli hochgeht, eventuell.
Ich denke mal daran, weißt du, früher war für mich immer so, in Berlin gab es so einen Verein, das war die Hertha, so, ne? Und Union Berlin, da wusste man irgendwie nur, dass sie aus Berlin kommen, weil der Name mit im Name war, also im Union Berlin mit drin steckte. Und da habe ich mich immer gefragt, oh, wie muss das für die Fans der Hertha sein, wenn du auf einmal in die zweite Liga runtergehst und der andere Stadtteilverein irgendwie in Berlin ist auf einmal die neue Macht in Berlin. Und da graut mir so vor, dieses Gefühl hier in Hamburg oder zu verstehen oder dann das mitzubekommen, wie es da auch gewesen ist, dass, dass das hier auch passieren könnte.
Ja. So, und das müsste eigentlich, also ich sag jetzt mal so, wenn du und ich und die Fans jetzt die Mannschaft wären, ich fühle mich gerade so, als könnte ich wirklich nochmal 50-110% extra freisetzen, wenn ich solche Gedanken habe. Aber man kann nur hoffen, dass sie halt auch ähnlich fühlen. Ich meine, das sind Profis, die kommen alle nicht aus Hamburg oder ganz wenig und die Hälfte identifiziert sich nicht damit, ist ja auch alles völlig normal, aber da ist es jetzt dann am Baumgart, den irgendwie das so einzuimpfen oder auch an den Fans, an den Vereinen oder an den Vorständen, die ja auch dann irgendwie daran hängen, zu sagen, ey, so bitte ungefähr strengt euch an.
Also was könnten das für Möglichkeiten sein? Was könnte man den Spielern jetzt oder was könnte man machen, um dieses Gefühl, was wir haben, dieses, ne, nicht versagen zu wollen, was das für die Stadt bedeutet, wenn, oder für den Verein bedeutet, nicht für die Stadt, sondern für den Verein, wenn St. Pauli tatsächlich hochgehen sollte und wir nicht. Und wie kann man den Spielern, wie kann man das mitbringen? Also
ja, es müssten krasse Wachrüttler sein oder irgendwie solche Sachen wie, keine Ahnung, auf einmal sind 30.000 Leute beim Training, so manchmal wie wenn es für einen krassen Derby ist oder so, ne, denkst du so, oh mein Gott, das ist jetzt unerwartet. Oder auf einmal der Mannschaftsbus, wie bei der Relegation, wird von 1.000 Leuten empfangen oder so, wo die denken so, okay, jetzt das Stadion ist ausverkauft, ist ja normal mittlerweile.
Ja,
so,
aber leider, dann sind schon wieder wir Fans natürlich, die diesen Weg wählen, um den Spieler wachzurütteln.
Genau, so, ne? Weil die selber, ich meine, gut, die wollen auch gewinnen und die,
auch nicht ab, nein.
Es wird ja auch immer gesagt, es ist immer noch ein gutes Team, was so funktioniert und ich halte die auch jetzt nicht für alles so Loser, ne? Also es sind ja auch in einigen WhatsApp-Gruppen ist so, oh mein Gott, was wurde da für ein Haufen von, ich sag jetzt mal, Verlierern, so von mentalen Verlierern zusammengestellt. Ich finde die irgendwie doch alle, also ich finde es jetzt keine Verlierertruppe, muss ich sagen. So. Also ich kenne jetzt nicht persönlich, aber ich halte es jetzt, also jetzt, wenn
dir. Trotzdem muss ich sagen, dass mein Eindruck mir so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Spieler nicht das umsetzen, was ihnen gesagt wird.
Absolut.
Absolut. Und das ist natürlich auch so eine Mentalitätssache, ne? Also wenn du nicht das umsetzt, was dir gesagt wird, dann machst du ja schon so deinen eigenen Stiefel. Und das so funktioniert natürlich ein Team nicht, ne? Also du musst schon auch als Team da zusammenstehen und wenn jetzt ein Benesch sagt, dass er über links außen irgendwie, dass das nicht seine Position ist, ey, so what? Also das gehört mit dazu. Jeder, der irgendwo in seinem Job arbeitet und irgendwas macht, natürlich gibt es ja vielleicht in der Firma eine Reinigungsfrau, trotzdem leerst du mal den Mülleimer aus und ja, es ist vielleicht nicht deine Aufgabe, aber du kannst es trotzdem machen und du kannst mal diesen extra Weg machen und du kannst diese extra Meile machen und dich für die Mannschaft zerreißen und du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht links außen spielen kannst.
Fand ich auch schwach, zumal Baumgart aber gesagt hat, eine Startelf-Garantie, also er hat ihn schon mal so auf ein anderes Level gehoben, irgendwie, also einen drüber und vielleicht fällt ihm, trägt das ihm nicht gut zu, weil er dann denkt, okay, jetzt kann ich auch sagen, was ich will, ich bin eh unantastbar so und das ist natürlich, das hat natürlich schwach, aber sie müssen auf jeden Fall wachgerüttelt werden. Eigentlich würde ich jetzt sagen, da bräuchte es als Coach einen guten Motivator, deswegen würde ich eigentlich sagen, Baumgart it is so, also er hat uns ja mit einer PK auch irgendwie schon ganz gut abgeholt, er wird die Spieler auch irgendwie hoffentlich gut abholen, dieses Benesch-Ding ist so ein bisschen so, folgen die dem, aber ich denke mal jetzt bei der Aufstellung und beim nächsten oder übernächsten Spiel wird man schon dann so sehen, okay, wer setzt das denn wirklich zu 100% um, da wird auch jemand spielen, glaube ich, der vielleicht auf dem Papier, ich sage es mal, ein bisschen schlechter ist als sein Konkurrent, aber wenn der einfach den Plan verfolgt, dann wird er spielen, das finde ich auch, muss ich sagen, in Ordnung, ja.
Wenn du jetzt gerade sagst, da braucht es einen Motivator, einen, der vorangeht. Ist es nur einer, der vorangeht oder ist es denn doch das Team? Und das ist eine Sache, die mir so ein bisschen aufgefallen ist, wo ich jetzt so ein bisschen die Augen drauf gehalten habe, beim Spiel jetzt auch wieder gegen Düsseldorf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es schon so ein bisschen auch eine One-Man-Show von Baumgart ist. Es ist einfach nur ein Gefühl und das, was mir so rüberkommt, dass vorher war es irgendwie auch so das gesamte Trainerteam, was auch an der Seite mitgecoacht hat, jetzt ist es eigentlich nur Baumgart, der da vorne steht, der die Ansagen macht. Also das ist einfach nur ein Gefühl und vielleicht ist das auch nicht das Zwingende, sondern das kann nur im Kollektiv gemeinsam funktionieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber...
Hat man im Stadion davon was gesehen?
Ja, ich finde, das ist so rein optisch, das ist auffällig, finde ich. Also wenn du jetzt rein optisch drauf gehst, dann siehst du ihn, finde ich, schon immer relativ isoliert, mit weniger Kontakt als jetzt andere Trainer. Also geht ja schon mal los, es gibt viele Trainer, die sitzen neben ihren Co-Trainern. Gibt es oft Co-Trainer, die sind fast mehr in der Seitenlinie als der Haupt-, also der Cheftrainer. Und ich finde, bei Steffen Baumgart siehst du jetzt relativ, also rein optisch, ja, das können wir jetzt, glaube ich, nur optisch erstmal bewerten, siehst du halt, wie er da an der Seitenlinie steht in Düsseldorf und echt sehr wenig Interaktion mit Co-Trainer hat, da so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Aber da will ich mich von der Wertung, glaube ich, ist da gerade auch Steffen Baumgart, finde ich, super schwer zu bewerten, weil es scheiden sich auch die Geister, hatte er jetzt eine erfolgreiche Zeit in Köln? Da sagt die Hälfte gefühlt bombastisch erfolgreich, also wie er den Verein nach oben geführt hat, dann die Transfersperre alles verkaufen musste. Also wer sich da wundert, dass es dann am Ende nicht mehr lief, der hat keine Ahnung. Und dann gibt es andere, die sagen, wo hatte Steffen Baumgart eigentlich richtig Erfolg so in letzter Zeit? Das in Köln war ja irgendwie nicht so cool.
Ja gut, er hat ja schon Erfolg gehabt in Köln, so, ne? Also
genau, das Ende war jetzt natürlich schon etwas länger nicht erfolgreich so, aber genau, ich finde, da streiten sich die
Frage
Geister,
ist, ob
schwer zu bewerten jetzt aktuell, also ist er isoliert, ich muss auch sagen, also wenn du nach dem Leader fragst, das war ja deine Frage, na klar, dann ist doch der Trainer der Nummer 1 Leader des gesamten Konstrukts sportlich, also wenn man auch mal andere Trainer sich anguckt, die führen ja immer, also es gibt ja kaum Trainer, klar, Hansi Flick war mal so einer, der jetzt irgendwie, oder Jupp Heynckes waren mal welche, wo man gesagt hat, die führen eher durch Mitsprache der Spieler, aber die meisten Trainer gehen eigentlich immer voran, ja, und gerade bei der Mannschaft, siehst du denn da 2-3 Spieler, die das Zepter jetzt in die Hand nehmen könnten, sich vor die Presse stellen könnten und sagen könnten, wir gehen jetzt voran, also das hast du vielleicht dann bei Bayern mit Thomas Müller oder so, aber da sehe ich jetzt beim HSV
Schonlau, Meffert.
Genau, Schonlau, Meffert sind so die einzigen, an die ich dann auch denken würde.
Aber das Heuer hätte ich immer noch gedacht, aber der ist im Moment
ist einfach weg. Genau, also das reicht für mich beim HSV nicht, da sage ich schon, ist Baumgart die Person, auf die man setzen muss, wenn einer vorangehen muss.
Was meint ihr, was würde er denn aufstellungstechnisch jetzt umstellen?
Oder
gibt es was?
Wie gesagt, ich würde jetzt wirklich mal so eine Woche machen nach so einem Ergebnis, wo ich sage, ich habe jetzt erwiesenermaßen keinen Erfolg, wenn ich die qualitativ hochwertigste Mannschaft aus der Historie aufstelle, sondern ich habe jetzt erwiesenermaßen nur Erfolg, wenn ich die Mannschaft aufstelle, die in der Konstellation wahrscheinlich am besten beißen kann. Und dementsprechend wäre für mich wirklich mal so, würde ich mal wirklich jeden Spieler in der Startaufstellung diese Woche in Frage stellen.
Es geht jetzt,
wie die Mannschaft trainiert.
Es geht gegen Wiesbaden, die sind auch eher unten in der Tabelle, haben jetzt allerdings beim letzten Spieltag auch 1-1 gegen Hannover gespielt, sehen jetzt nicht völlig scheiße, aber halt immer noch Wiesbaden. Was ist
trotzdem mal baden gehen, ne?
Richtig. Was ist mal mit so, ich sag jetzt mal, beim Flügel, Jatta schreiben einige, kann man eventuell mal verzichten. Einige sagen auch, einige fordern auch den Vertrag aufzulösen. Also hier ist von was mit dabei. Aber also ich sage jetzt mal, außen vielleicht so ein Suhohn und vielleicht sogar auch so ein Öztunali, also fand ich jetzt auch, also hat zumindest Gas gegeben, sagen wir es mal so. Das ist jetzt immer, weiß ich nicht, aber kannst mal, also Suhohn, Öztunali außen so ganz überraschend und dann Jatta raus und vielleicht Reis raus und Frei Benesch in der Mitte. Und Meffert ist ja auch diskutabel mittlerweile, ob das vielleicht so eher dann doch hier Poreba rein. Glatzel vorne bleibt, würde ich sagen. Und dann hinten hast du natürlich auch noch eine Frage, was du da machst mit Van der Bremt, hat Sigatunisch, Schonlau. Und dann wer spielt hinten links, wenn Katterbach oder wenn Muheim weiterhin verletzt ist, Katterbach verletzt ist und Haier gesperrt ist. Vielleicht kommt einer von den Verletzten zurück, aber wenn nicht, musst du da auch irgendwie ein bisschen zaubern, vielleicht mit.
Was ist mit Okugawa eigentlich?
Ja, der ist auf der Bank, das habe ich mich auch gefragt. Den habe ich so gesehen im Kreis und ich dachte, ja, stimmt.
Also es scheint ja offensichtlich noch kein Spieler zu sein, auf den Baumgart aktuell baut, ja? 0 Spielminuten bisher, oder?
Mhm. Ja, wurde auch gleich mal eingewechselt. Ja, keine Ahnung.
Ich glaube, 0 Spielminuten gefühlt hatte, durfte jeder bisher mitspielen, außer ja. Ehrlich gesagt, als du das gerade so gesagt hast, war mein innerer Wunsch da, haut mich alles nicht vom Hocker. Sind aber tatsächlich die einzigen Option. Dementsprechend, ich hoffe einfach, dass die Mannschaft unter der Woche signalisiert, Coach, wir haben es verstanden, dass er gute Gespräche hat, wo er merkt, okay, die Spieler, die letztes Mal auf dem Spielfeld standen, wollen jetzt wirklich mal alles anders machen und dementsprechend hoffentlich nicht umstellen muss. So, klar, wenn du jetzt weiterhin hängende Köpfe hast, in den Trainingsspielen weiterhin Spieler es nicht schaffen, das System umzusetzen, dann musst du, glaube ich, viel rotieren. Aber ich würde es wirklich von der Trainingswoche abhängig machen und von den Einzelgesprächen. Und dann echt, weil du die Option ja eben alle gerade beschrieben hast und die mich nicht vom Hocker hauen, hätten wir jetzt eine Mega-Bank oder so oder einen ausgeglichenen Kader oder drei U21-Weltmeister, die sowieso eigentlich schon die ganze Zeit dran sind, dann würde ich sagen, do it, aber so, wie ich es mir gerade angehört habe, hoffe ich einfach, dass die Spieler ein gutes Gefühl vermitteln jetzt.
Kurz nochmal zu deiner kurzen Richtigstellung. Okugawa hat beim ersten Spieltag gegen Schalke oder beim ersten Rückrundenspieltag gegen Schalke für 12 Minuten gespielt.
Du hast mir jetzt einen Shitstorm gerettet, ja.
Ja, unter Baumgart aber noch nicht.
Ja, okay.
Achso, nee, ja, das meinte ich. Weil, das muss man wissen, haben wir aber wahrscheinlich schon im Podcast erwähnt, weil Baumgart im Gegensatz zu Walter viel früher und öfter wechselt und dementsprechend das Ding ja immer mit 15, 16 Mann durchziehen will, ist auch sein Ansatz. Und wenn du da unter dem Trainer, der eigentlich immer alle früh wechselt und reinbringt, nicht spielst, dann bist du, glaube ich, nicht nah dran an der Starting 11.
Das ist absolut korrekt. Ja, was sind die positiven Aussichten? Gibt es was euch Hoffnung macht?
Ich bin total gespannt. Wir sind morgen auf der Küchenparty, sind wir beiden, ne? Kai, bist du auch da?
Nee, leider nicht.
Erklär doch mal genau, was das ist.
Ehrlicherweise weiß ich nicht, ich bin eingeladen. Nein. Das ist eine Party, die für Sponsoren und VIP-Kunden
gemacht wird. Das ist im Élysée, das, und da wird die Spieler sozusagen kochen für die Gäste. Und da gibt es auch noch dann aber, der Vorstand lässt sich auch blicken und Coach und so, also alle und Mannschaft. Und da werden dann manchmal auch ein, zwei Fragen gestellt. Und wird auch so ein bisschen immer so Lage der Nation. Das ist natürlich alles hihihi, hahaha, wenn man irgendwie auf dem Aufstiegsplatz ist und gewinnt. Und morgen ist natürlich der Stand jetzt schlechtmöglichste Zeitpunkt in der Saison, sowas abzuhalten. Also bin ich selber auch mal gespannt.
Ich bin total gespannt. Also ich bin erst einmal da gewesen, weil wir mit Abschlag da gespielt haben. Es ist sonst nicht meine Veranstaltung. Ich bin morgen tatsächlich eingeladen. Und ich bin gespannt, wie die Stimmung ist.
Darf ich mal fragen, was würde euch besser gefallen? So ein paar Tacheles reden, wo man merkt, so, okay,
das wird nicht passieren morgen.
Oder eher so ein, wir rücken zusammen und halten alle zusammen und
lassen
uns zusammen durch diese Krise gehen?
Irgendwas Ehrliches, sage ich jetzt mal so. Es ist ja klar, es bringt jetzt nicht alles positiv zu reden. Es bringt natürlich jetzt auch nicht alles irgendwie so, okay, wir haben eh schon verloren, sondern irgendwas Kämpferisches irgendwie so ein paar, so ein bisschen Licht am Tunnel, irgendwie so ein paar positive Gründe, warum wir es vielleicht auch noch irgendwie schaffen können.
Ich glaube, man wird ganz offensiv damit umgehen. Ganz offensiv das ansprechen, dass man heute natürlich lieber mit einem Sieg gegen Düsseldorf hier gestanden hätte und über freudigere Themen gesprochen hätte, muss aber dem Ganzen irgendwie mal so und so, also man wird es irgendwie so verkaufen.
Ja, aber wir gehen ja alle zusammen durch gute und schlechte Zeiten.
Genau,
sowas Relegation halt. Ist für euch ein total unbefriedigendes Thema?
Boah, Kai. Ja, natürlich.
Aufgrund der Vergangenheit, ne?
Ja, also, ja grundsätzlich, also. Ja.
Natürlich würde man, also ich würde es jetzt einschlagen, so die, wenn ich mir die Tabelle angucke, aber
ich nicht.
Es ist bei mir 50-50, ich wüsste nicht, also ich finde den Deal würde ich mir schon genau angucken. Naja, müssen wir ja Gott sei Dank nicht. Stellt sich ja Gott sei Dank nicht die Frage.
Kiel ist zum Glück jetzt auch keine Übermannschaft, sagen wir es mal so.
Gewinnen halt auch die Spiele, die sie...
Naja, du hast aber noch alles in der eigenen Hand, ne? Also du musst...
Also wir spielen noch gegen, Kiel noch, ne?
Ja, du hast es nicht in der eigenen Hand.
Pauli
in der
und Kiel.
In der eigenen Hand hast du es nicht mehr rechnerisch, aber...
Nein, aber wenn man jetzt eine anständige Siegesserie hinlegt, bin ich mir ganz sicher, wird man noch Zweiter werden. So, da bin ich mir schon sehr, sehr, sehr sicher.
Ja, du musst aber auch dann, da gehört es auch so weiter zu, 8 von 9 Spiele gewinnen. So, ne? Das ist keine anständige Siegesserie, weil da verlierst du dann ein Spiel, das solltest du dann am besten nicht gegen Kiel verlieren. Und dann, also es gewinnst du gegen Kiel und Kiel müsste dann ja sozusagen noch ein Spiel, also die 6 von 8 sozusagen, aber die werden halt auch so viel federn lassen, werden die jetzt auch nicht mehr so, ne? Also deswegen glaube ich, muss man da schon, und die Mannschaften unten, so Düsseldorf, Hannover, Paderborn, Fürth, die sind alle nur 1 bis 3 Punkte entfernt. Irgendjemand von denen wird auf jeden Fall auch fast alle Spiele gewinnen. Also davon gehe ich jetzt mal aus. Da wird einer noch einen Run bekommen. Aber ich denke, ist doch ein schönes Drehbuch. Wir sind jetzt am Boden und irgendwann muss jetzt nochmal der Ruck kommen. Und ich glaube, jetzt so beschissen ist jetzt Baumgart nicht. Der hat auch ein paar Erfolge gefeiert, der ist schon mal aufgestiegen. Der ist ein Motivator und irgendwie wünsche ich mir jetzt lieber so einen Baumgart am Trainerstuhl, als jetzt irgendwie so einen, weiß nicht, so einen blassen Defensivspezialist oder sowas, wo du denkst, so, boah, wie soll der Typ dann jetzt die Mannschaft motivieren, einfangen und irgendwie orchestrieren? Also da habe ich irgendwie lieber einen Baumgart, und hoffe, dass...
Wo nichts funktioniert aktuell.
Wo aktuell nichts funktioniert. Die paar Sachen, die er umgestellt hat, wurden definitiv ins Negative umgestellt. Wie gesagt, weniger Torchancen und wir fangen uns trotzdem Dinge ein und haben trotzdem individuelle Fehler. Es muss einfach ein, zwei andere Rädchen umgestellt werden, aber ich meine, jetzt hat er ein paar probiert, jetzt kann er
mal
ein paar andere umstellen.
Und ich muss nochmal eine Diskussion muss ich jetzt nochmal aufmachen, weil wir haben uns seit Wochen, haben wir diese Diskussion, sind wir so ein bisschen irgendwie ausgewichen oder haben sie nicht so wirklich hier im Podcast mal thematisiert. Heuer Fernandes und Raab.
Ja, also es ist für mich fast unbegreiflich, wie er so von drei Trainern, ne, also Walter, Polzin.
Bei Polzin hatte ich immer noch das Gefühl, der macht es nicht, weil er ja, die genau. Entscheidung vorher mitgetragen hat.
Ja, aber trotzdem, eigentlich ist er dankbar, wenn du sagst, okay, gut, ich mach das jetzt und ich jetzt bringe ihn wieder rein.
Hatte Männerschnupfen jetzt am Wochenende, ne?
Ja. Hast du dann vielleicht, wenn du beleidigt bist und hast keinen Bock damit, nach Düsseldorf zu fahren.
Also der Verdacht liegt natürlich sehr nah, ne?
Aber den kannst du auch wieder ins Tor bringen, um so ein bisschen wieder den alten Geist in der Mannschaft irgendwie reinzuholen. In meinen Augen muss der muss irgendwie eine Alte von einem Typen flachgelegt haben.
Ja, aber das wissen wir ja eben nicht und deswegen ist es halt so schwer, darüber zu reden. Also,
ja, wir können mal spekulieren.
Genau. Und ist ja auch okay,
das zu spekulieren,
weil die Entscheidung
war. Hast du eine Alte flachgelegt?
Ja. Die Entscheidung war ja auch knallhart. Also härter. Ja. Also ich sag mal so, wenn 10 Torhüter mal ausgewechselt werden, dann war wahrscheinlich die Entscheidung in der Konsequenz gegen Heuer Fernandes mit die härteste, die man so
kennt. Ja, aber du konntest es die ganze Zeit immer so ein bisschen darauf begründen, dass es bei Tim Walter war, es irgendwie so. Der letzte Strohhalm, den er sich gekriegt hat. Er musste was verändern. Er brauchte irgendwas, um zu sagen, ich habe alles versucht. So, ne? Da hat er das war so sein letzter Joker
irgendwie. Trotzdem fand ich das nicht fair. Also, das ist gar nichts gegen Walter.
Aus Walters Sicht, ja. Das natürlich ist nicht fair.
Nee, das kann ich aber sogar noch verstehen. Ich muss sagen, dass ich halt immer so, was ich nicht ganz verstanden habe, ist, dass ja nicht nur das reine Halten bewerten werden muss, vom Torhüter, sondern er war ja eingespielt mit seiner ständig wechselnden Verteidigung und er hat ja wirklich auch eine Leaderfunktion gehabt, das heißt, er hat Ansagen gemacht, er hat den Fußball, den Fußball, den Walter wollte, gut umgesetzt, ja, und deswegen konnte ich das als Gesamtpaket, fand ich deswegen die Entscheidung zu hart, dass er vielleicht mal ein, zwei Bälle durchgelassen hat, das war jetzt aber auch nicht so, dass man dann immer hätte wechseln müssen, und dann war jetzt im nächsten Schritt, also klar, lag dann der Verdacht nahe, hat er intern was gemacht, können wir nicht sagen, lassen wir das Argument raus. Was man dann aber schon beobachten konnte, war schon der Hals, ja, also dafür war ich jetzt auch immer im Stadion und habe ihn mir mal ein bisschen angeguckt, bin auch mal vorne an den Zaun gegangen, wenn die Torhüter laufen ja mal vor der Mannschaft ein und so. Da hast du jetzt schon beim Warmspielen gesehen, muss ihm ja jetzt aber auch keine Übel nehmen, das hat nichts mit schlechtem Charakter zu tun, dass er schon ziemlich pisst war. Also die Körpersprache war dann schon so, boah, wann kann ich hier endlich wieder weg vom Warmen machen und weg vom Spielfeld.
Ja, aber das ist natürlich Gift, ne, für ein Team, was aufsteigen will,
genau,
muss.
Genau,
ne, wenn du dann jemanden hast, der da nicht mitzieht.
Vielleicht ja auch ein Grund, warum man dann erst recht nicht wieder reinbringt. Schlechtes Verhalten nach einmal rausnehmen. Nicht Team, dafür sind es Profis. So, und jetzt der nächste, jetzt der Männerschnupfen, ist natürlich auch etwas, das wieder Spekulation mit sich bringt. Und jetzt komme ich aber leider, deswegen ist die Kacke echt am Dampfen. Viele haben jetzt gesagt, hey, Raab hat doch gut, war jetzt keine schlechte Leistung, hat doch zwei Dinge am Ende noch Weltklasse gehalten, ja. Ey, sorry, ich brauche keinen Torhüter, der die Dinger hält, wenn es 0-2 steht. Ich brauche diese Weltklasse-Paraden bei 0-0 und 0-1.
Ja.
Also war für mich, ich war beim 0-2 richtig angekotzt von der Leistung von Raab und dass er danach dann noch geile Dinger hält. Ja. Für mich
ist nicht. Ein Punkt. Scheißegal.
Für mich nicht überzeugend.
Ja. Vielleicht ein Wechsel noch, aber es. Schwierig, ne? Also vielleicht hat Heuer sich so ins Aus katapultiert, dass man jetzt gar nicht bringen könnte. Wenn, könnte man natürlich jetzt noch sagen, so okay, ey, pass mal auf, alles was kacke, es war jetzt kacke, wir brauchen irgendwie wieder den Vibe von, als wir erfolgreich waren, wir brauchen dich. Aber eigentlich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil Baumgart ja auch gesagt hat, so man wechselt jetzt nicht jeden Spieltag den Torwart. Damit meinte er erstmal schon mal.
Damit hast du eigentlich die Antwort.
Richtig, erstmal 5, 6, 7, 8, 9 Spiele. Gut, alles klar, ja. Haben wir soweit alles besprochen. Es war, also so ganz krass positive Sachen kann man natürlich nicht sagen. Ne? Deswegen war es jetzt nicht so die ultimativ positive Folge. Aber ich denke, es ist mal Zeit an der Mannschaft, die Fans jetzt mal aus der Scheiße zu ziehen und mal ein Sieg einzufahren. Vielleicht so ein Sieg à la 8-1 wie Bayern jetzt, wo man dachte so, okay, wow, der kam auch out of nowhere. Mhm. da geht es ja auch schnell. Gewinn gegen Lazio, gewinn dann 8-1 jetzt gegen Mainz. Und
oder die Mannschaft versteht jetzt endgültig, es geht einfach nur noch ums Gewinn, scheißegal wie, und gewinnt jetzt die nächsten 10 Spiele einfach immer nur mit einem Torunterschied 1-0. Und dann
am Ende des Tages, ja, am Ende des Tages spielen wir jetzt zu Hause, ne? Gegen Wiesbaden.
Ist eine faire Chance, oder?
Da haben wir eine faire Chance und da erstmal gewinnen, egal wie, und dann sieht die Welt, glaube ich, schon wieder ganz anders aus und wir können Pläne schmieden für die nächsten Matches.
Bisschen zu Europa, würde Gato sagen.
Ja, ich hab's mir gerade verkniffen.
Ziehen wir es ins Lächerliche. Ja, okay.
Aber es ist gut, dass du sagst, man kann es trotzdem nicht oft genug sagen. Es sollte immer fest im Auge sein. Auch wenn wir da sind, wo 1816 München irgendwann ist, man sollte nie aufhören, von Europa zu träumen.
Da hat Walter dich wahrscheinlich verloren, Gato, ne? Da hat Walter Jonas Köln verloren, als er gegen Hertha BSC so eine 1B11 aufgestellt hat, den kürzeste
Weg. Ja, das war absolut,
ganz kurz vor Europa. Und Tim Walter.
Ist korrekt. Das war schwierig.
Wir wollen nach Europa mit Füßen getreten. Ja, also so gern ja. Wir ihn haben. Ne?
Man sagt
immer, ich lasse nichts auf Tim kommen, aber da hat er dich verloren.
Es wäre zu schön, wenn wir noch da. Ich meine, so ein DFB-Pokal würde jetzt nochmal einen Push geben, ne? Aber naja, gut.
Ja. Seid ihr Sonntag alle im Stadion?
Oh. Ich war in Urlaub, ich brauche eine Erholung.
Ich bin auf dem.
Dein letzter Urlaub war wann?
Jetzt am Wochenende.
Ja. Ich bin auf dem Junggesellenabschied, fällt mir gerade auf, 13.
Auf dem Sonntag? Das ist aber auch mega uncool, dass auf den Sonntag gelegt
ist. Ja, so Freitag bis Sonntag.
Ah, okay.
Aber da bin ich, oh ja, nee. Muss ich
bin aber mit HSV-Fans im Urlaub, also mit fast Hools, weiblichen Hools.
Ich werde
das Spiel aus Finnland ganz genau beobachten. Muss mich um gar nichts kümmern, weil ne, die Fans werden natürlich alles dafür aufbauen.
Ja, vielleicht kriege ich noch so ein Gedeichtel, dass ich da irgendwie bin.
Ja?
Ja, muss ich irgendwie. Ich werde da mal ein ernstes Wörtchen reden.
Man wird ja Sonntag, ist ja nun wirklich Junggesellenabschied auch vorbei. Ne?
Ja, das muss er früh weg, 7 Uhr Abbruch und dann ins Stadion. Ja, das sehe ich auch so.
Sehr gut. Das ist der richtige Einsatz.
Ja, richtig.
An uns liegt es nicht.
Nee.
In diesem Sinne, Jungs.
Nur der HSV.
Nur der HSV.